Hi Roald, freut mich, dich zu sehen. Danke, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Roald und ich kennen uns seit 2017, als ich noch Freelance Copywriter und Podcaster war. 2017 und 18 haben wir zusammen den Contas Podcast auf die Beine gestellt. Ich finde es richtig klasse, wie früh ihr von der Contas KG schon für Podcasts offen wart. Jetzt im Sommer 2019 wurde bekannt, dass der Werbeumsatz im Podcast-Bereich im Jahr 2018 um 45% auf 479 Millionen Dollar gestiegen ist. Und 2019 soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln, nämlich bis zu 1 Milliarde Dollar. Wie habt ihr euch denn in diesem Podcast-Boom positioniert?
Erstmal vielen Dank, Christian, dass ich heute bei dir sein darf, mit dem Blick hier fast über Frankfurt. Ich habe immer geschätzt, deine, vor allem auch als Philosoph, deine technologische Begeisterung. Und damals haben wir die Meinung gehabt, dass wir Themen sichtbarer, vielleicht auch schneller und von verschiedenen Perspektiven vermitteln wollen. Denn unsere Mission ist ja, Transformation als Zukunft menschlich zu gestalten. Und von daher gesehen glaube ich, dass die Entwicklung genau in die Richtung geht, die du auch gesagt hast. Wir werden eine stärkere Podcastisierung im Businessbereich erleben. Und von daher gesehen, lass uns mal podcasten richtig.
Let's do it. Ihr von der Contas KG seid spezialisiert auf Transformationsberatung. Ihr macht Strategie und Kulturwandel. Erklär doch bitte zunächst mal, wie da so generell euer Ansatz aussieht.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, auch selbst Transformationserfahrung zu haben, als auch Beratungsgesellschaft, weil wir uns heute als Designer verstehen und Kuratoren, Prozesse zu designen, die Menschen inhaltlich, aber auch in ihrer eigenen Entwicklung mitnehmen, in Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch den kuratorischen Prozess, das heißt, wir kuratieren den kulturellen Entwicklungsprozess. Von daher gesehen ist unser Ansatz zum einen, wie designe ich einen Prozess, das Drehbuch, wie kann ich Episoden, Staffeln, Serien drehen, die von dem Erfolg, wo Mitarbeiter herkommen, auch in Zukunft sich entscheiden dürfen, was sie mitnehmen, was soll aber auch neu gezeigt werden. Und auf der anderen Seite, wie können wir auch in unserer Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mit uns umgehen, wie wir auch führen wollen, wie wir uns auch stärker mit ganz neuen Werten ausstatten wollen, damit wir in Zukunft auch entlasteter, vielleicht auch mit weniger Zeitaufwand unser Ergebnis, unseren Wert für unseren Kunden erreichen.
Ja, wenn eure Arbeit also mit einem Kunden beginnt, habt ihr da schon das konkrete Problem vorliegen? Also weiß der Kunde schon, was er für ein Problem gelöst haben möchte? Oder ist es erstmal eine Problemsuche? Also wie viel Bewusstsein von der Herausforderung ist auf Unternehmensseite schon vorhanden, wenn ihr mit dem Kunden bzw. dem potenziellen Kunden ins Gespräch kommt?
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Oft geht man offen rein, wir wollen Zukunft gestalten. Und in dieser Offenheit kommt man auch zur Frage, warum wollen wir das Unternehmen morgen noch überzeugend oder mit welchem Nutzen wollen wir oder auch Wertversprechen wollen wir für Kunden interessant sein. Und da kommt natürlich die Frage nach der Ausrichtung. Oft auch werden Schlagworte verwendet, wir brauchen Kulturwandel oder auch wir wollen jetzt wachsen mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben konkrete auch quantitative Vorstellungen oder auch die Frage, wir haben eine Restrukturierung, wir wollen noch im alten Denken effizienter werden oder gleichzeitig wollen wir auch Mitarbeiter gewinnen. Die Talentfrage, die auch im Raum steht. Ich glaube, es ist ein guter Cocktail von dem, was man sich wünscht, aber auch von den Ängsten, sich anzupassen. Und wenn man mit Entscheidern spricht, wir sprechen mit den Geschäftsführern, dass dann natürlich auch die Fragestellung, wie kann ich mein Business einfach ertragsseitig auch absichern? Und wie kann ich dann Wertversprechen generieren, was in Zukunft auch dem Erfolg, wie wir ihn heute haben, auch annähernd gleichkommt?
Ja. Also wenn ihr zum Beispiel den Fall vorliegen habt, dass ein Unternehmen merkt, es funktioniert von der Kultur her nicht so gut oder sie möchten was verändern, aber sie wissen noch nicht was.
Ich mache mal ein konkretes Beispiel.
Genau, wie würdet ihr da vorgehen?
Das Einfache ist zu verstehen, ein neuer Geschäftsführer kommt und hat die Idee, wir bilden einfach mal eine Projektgruppe und beschäftigen uns mit Zukunft. Mhm. Und nach 6 oder 8 Wochen stellt er fest, dass diese Gruppe von den Ergebnissen her überhaupt nicht überzeugend zusammengearbeitet hat. Und dann ergibt sich eine Situation und sagt, ja, Herr Musbach, warum ist eigentlich nicht bei ausgewachsenen, erfolgreichen Managern, warum schaffen die es nicht, das Unternehmen sich so vorzustellen, dass es auch zukunftsfähig ist. Was dann rauskommt, ist, dass es an der Zusammenarbeit scheitert, an der Frage, wie wir über unsere Bereiche hinaus konkret auch offen sind und Informationen oder auch bisherige Ergebnisse auf den Tisch legen, warum Prozesse vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Es kommen Verantwortlichkeiten rein, wer ist verantwortlich für das Gesamte. Das heißt, man kommt sehr schnell auf den kulturellen Boden der Tatsachen, dass das, was man inhaltlich sich vorstellt, kulturell, konkret in der Kooperationsfähigkeit nicht funktioniert. Aufgrund der hierarchischen und auch sehr starken statusgetriebenen Strukturen. Mein Bereich ist bisher incentiviert worden. Wir werden einzeln auch incentiviert und bewertet. Was habe ich davon, wenn ich dann mit anderen meine Zeit verbringe und entsprechend auch vielleicht mein Ergebnis riskiere am Ende des Jahres?
Okay, also mangelnde Kooperationsbereitschaft. Ist da durchaus ein Problem?
Das ist in vielen Fällen die erste kulturelle Hürde, die sich so ganz, eigentlich so ganz lau anhört. Aber aufgrund der Prägungen, der Muster in den Unternehmen, wie man bisher versteht, wie bei uns Erfolg funktioniert, sind es ganz, ganz tiefe innere Entscheidungsstrukturen, die man auch mit einer systemischen Intelligenz auch hinterfragen muss. Also was hindert uns daran, dass wir nicht so zusammenarbeiten können, wie wir das im Projekt gedacht haben?
Ja. Wie kann sich denn diese mangelnde Kooperationsbereitschaft deiner Meinung nach ausprägen? Also woran kann man das im Alltag merken? Sind das so triviale Sachen wie Mails werden nicht beantwortet? Oder merkt man vielleicht, Arbeit wird nur halbherzig gemacht und dadurch kommt das ganze Projekt nicht voran?
Ja. Genau. Ich glaube, man kann es daran feststellen, wenn sich Führungskräfte, die treffen sich meistens vielleicht ein Viertel oder einmal im halben Jahr, verabschieden mit voller Energie ihre Themen, die sie umsetzen wollen. Und in der Regelmäßigkeit, in der man sich trifft und auch gemeinsam sich austauscht, spürt man immer mehr, dass die Pausengespräche wichtiger sind als die formalen sich vorzustellenden auch Meilensteine. Und das ist dann konkret in der Umsetzungswirklichkeit das Nichterreichen der Ziele. Man hat ein strategisches, oft nur Strohfeuer, oft auch Berater getrieben. Und die Wirklichkeit verzögert sich oder es versandet eben.
Okay.
Und da zeigt sich, dass die 3 größten Bremsen eben auch sind, auf der kulturellen Ebene, um vernetzt zu arbeiten, dass die Einzelbetrachtung der Bereiche bisher immer im Vordergrund stand. Zweitens ist immer die Zeit, die man aufwendet für unternehmensweite Projekte, steht immer zurück gegenüber den eigenen Bereichsprojekten. Mhm. Und drittens fragt man sich, was bringt das, wenn ich mich jetzt engagiere für unternehmensweite Projekte? Habe ich davon am Ende des Jahres bei meinem Bonus irgendwas?
Können wir vielleicht sagen, dass es unter anderem daran liegt, dass der Sinn der Kooperation gar nicht erfasst wird? Dass man den Nutzen für sich selbst in dieser Kooperation im Team gar nicht sieht und dass dadurch das Team auf der Strecke bleibt?
Was bringt es mir, mich dort zu engagieren über meinen eigenen Bereich hinaus?
Ja.
Wir wissen alle, dass jeder auf den anderen guckt, wie macht es mein Kollege? Und wenn nicht klar ist von der Geschäftsführung, dass wir auch insgesamt uns Gedanken machen, wie wir unser Management- und Bewertungssystem zukünftig aufstellen, wenn wir gezwungen sind, wirklich vernetzt unser Unternehmen in sehr adaptiven, arbeitsteiligen Teams aufzustellen, dann wird nicht klar, warum ich mich inhaltlich mit meinem Zeitinvestment für unternehmensweite Themen engagieren soll. Das heißt, wir müssen den ersten Schritt von dem zweiten tun. Wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wie können wir uns vorstellen zukünftig, was wollen wir incentivieren, was wollen wir prämieren, was wollen wir bonifizieren oder auch benefizieren. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wie sieht dann auch eine Struktur aus, wo Teams sehr anpassungsgetrieben, vernetzt zusammenarbeiten und hier auch den Mut haben, größer zu denken, aber in kleinen Schritten schneller zu werden. Vielleicht ist das auch eine Formel, die in Unternehmen hilfreich ist, den Mut zu entwickeln, größer zu denken, in größeren Nutzen versprechen, nicht stehen zu bleiben in Produktkategorien und gleichzeitig, wenn man groß denkt, aber in kleinen Schritten, in kleinen Teams, schneller zu werden. Schneller entsteht durch, indem ich reflektiere, funktioniert es nicht und dann auch wiederum nach bestimmten auch Projektzyklen schnell wieder ins Handeln kommen und daraus lernen.
Für die Transformation, die ihr anleitet, die ihr befähigt und begleitet, für diese Transformationsprozesse braucht man ja auch Medien, braucht man Formate, die den Transformationsinhalt vermitteln, richtig?
Ja, ja.
Welche Formate siehst du für Transformationsprozesse in Unternehmen im Jahr 2019?
Wir haben uns lange überlegt, warum scheitern im Change Management 70% der Projekte?
70%?
70% scheitern. Warum ist die Erfolgsquote so gering und warum ist auch die Motivation, die Lust so gering, wenn Berater intervenieren und den Mitarbeitern zeigen, wie sie sich verändern sollen, wie sich Unternehmen verändern sollen. Interessant übrigens auch, dass bei den 70% sowohl Beratungs- als auch eigengeführte Projekte enthalten sind. Wenn man den Beratungsanteil nimmt, sind sogar 90%, die nicht funktionieren.
Wow.
Man muss aus dieser Perspektive sehen, dass überwiegend Projekte effizienzgetrieben sind. Also Unternehmen werden eben mit den Jahren auch fülliger, nehmen Gewicht an. Und deshalb muss man auch schauen, dass man vielleicht wieder das Kosten-Ertrags-Verhältnis in eine gewisse Relation bringt. Wir sind ja tätig im Transformationsbereich, um Menschen dahin zu bringen, dass sie in der Lage sind, selbstständig mit einer ganz neuen auch Verantwortung ihr Unternehmen gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten. Wenn man von diesem Paradigmenwechsel ausgeht, dass zukünftig ein Kurator oder auch ein Prozessdesigner mit modernen, agilen Instrumenten die Unternehmen befähigt, ihren Weg zu erkennen und ihn mit Vertrauen, mit Zuversicht befähigt zu gehen, dann hat dieser Paradigmenwechsel zur Folge, dass sie neue Formate brauchen. Dann braucht man neue Formate. Und da gehen wir, denke ich mal, sehr weit auch. Also wir schauen, dass wir in allen Industrien, in allen Geschäftsmodellen der Welt, wo gibt es Formate, die uns helfen, Menschen zukunftsmenschlich zu gestalten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich meine, wenn Sie sagen, in einem klassischen Führungskräfte-Meeting, das, was wir bisher gemacht haben, reicht nicht mehr aus, dann können Sie im Grunde genommen gleich einen kollektiven Selbstentwertungsfriedhof aufmachen. Denn es ist schon ganz gut, dass Sie schockieren, aber unser neuronales System reagiert sehr stark mit der Amygdala und sagt, jetzt bekomme ich Angst oder auch Furcht. Ich habe dann eine Starre oder eine Flucht, was auch immer. Man muss sehr genau sich überlegen, wie geht man mit der Leistung, mit dem Erfolg der Vergangenheit um und wie setzt man ihn in Beziehung, ohne eine kollektivierende Selbstentwertungsspirale im Unternehmen in Gang zu setzen. Wenn Sie das also nicht riskieren wollen, dann arbeiten wir wie ein Serienproduzent, das heißt, wir drehen die neue Serie, die neue Staffel, vielleicht auch die neue Serie mit dem neuen Geschäftsmodell oder auch die neue Staffel mit dem alten Geschäftsmodell und dann gucken wir uns Episoden an, die wir brauchen, um zum Ziel zu kommen. Ich denke auch, dass diese Sensibilität, warum tun wir was, wofür, wo kommt die Energie her, die kommt nicht allein von der Notwendigkeit her, dass wir etwas verändern müssen, sondern daher, was weckt in den Menschen die Sehnsucht, gemeinsam etwas zu schaffen, was sie sich vorstellen können. Ja. Manche haben da verwendet den Begriff Vision. Wir wissen das bei der fünften Disziplin, das hat damals schon Organisationswissenschaft vor 20 Jahren für viele vielleicht auch Verwunderung ausgelöst. Visionäre Unternehmen haben höhere Shares und Anteile in der Bewertung. Heute würde ich sagen, ist ein Bewusstsein für einen Zielzustand, den ich mir konkret auch gemeinsam mit anderen vorstellen kann, eine der treibenden Kräfte, um auch sich vorzustellen, wie sieht in einem Jahr, in 5 Jahren unser Film aus als Unternehmen, was wollen wir dort zeigen unseren Kunden? Und dann kommt erst die Frage der Technologie. Wie kann uns da digitale Technologie helfen, um für unsere Kunden ein anderes Wertversprechen zu generieren, wo die sich auch freuen, wenn sie unseren Film sehen, unsere Serie, und schon neugierig sind, vielleicht die nächste Staffel anzugucken.
Ja.
Das ist ein Beispiel, dass wir in die Filmindustrie gehen und entsprechend auch dann Formate entwickeln, die für die Mitarbeiter nicht dieses Selbstentwertungsverlust-Szenario haben und auch interessant nicht der Berater vorne steht, sondern wie in unserer Rolle als Drehbuch, Regieassistent und Designer hinter der Bühne stehen.
Ich finde das Bild klasse, von der Bühne, auf die das Unternehmen geschickt wird. Ihr seid also von der Contas sozusagen die Regisseure. Ihr helft denen, das Drehbuch zu erstellen. Und ihr bietet den Unternehmen eine Bühne, auf der dieser Transformationsprozess stattfinden kann. Und ihr helft diesen festzuhalten, sodass man auch im Nachhinein noch Dokumente hat, die dabei helfen, diese Transformationsprozesse bei den Mitarbeitern zu verfestigen.
Ja.
Würde es das ungefähr treffen? Oder?
Das trifft dann ja. Ich glaube, das trifft das mit einer kleinen Korrektur,
okay.
Die ein Unternehmer oder auch die Geschäftsführer, die Entscheider sind die Regisseure.
Ja.
Wir helfen ihnen sowohl auf der Coaching-Seite ihre Rolle dabei zu entwickeln, eine neue Rolle, Transformation zu führen, sich dabei auch achtsamer, wohler zu fühlen, weil sie in Zukunft auch einen transformativen Rollenprozess durchlaufen, wie das Unternehmen selbst auch. Wir wollen synchronisieren, wir wollen, dass die Entwicklung synchron läuft auch mit der unternehmerischen Entwicklung und insgesamt auch dadurch eine Entlastung entsteht. Also eine auch neurobiologisch evidente Entwicklung, Begleitung in der Regieassistenz, damit man merkt, man fühlt sich wohler, man hat ein besseres Erlebnis in einem kollektiven, dynamischen Prozess und wird trotzdem geschätzt, auch wenn man nicht mehr wie klassisch die Antwortmaschine ist für die Unternehmen als Geschäftsführer oder Vorstand, sondern man gestaltet diesen Rahmen, wie Zukunft bei uns in einer anderen Qualität der Zukunftsfindung, der Zusammenarbeit bei der Umsetzung von gewissen Zielvorstellungen und auch bei der Frage, wie können wir mutiger werden, uns als Beta-Version zu verstehen in Zukunft. Das heißt, wir sind eine Version 29. Juni 1.0, 2.19. In diesem Versionierungsdenken dürfen wir auch, ohne perfekt zu sein, an den Start gehen. Und einfach in kurzen Zyklen, vielleicht in 12-Wochen-Zyklen, auch einfach mal ein Angebot machen aus der Organisation an den Vorstand, wie wir uns vorstellen könnten, gemeinsam Technologie zu nutzen.
Also die Contas KG als Regieassistenz würde es vielleicht besser treffen. Regieassistenz der Entscheider und Führungskräfte, die als Regisseure eines Transformationsprozesses agieren.
Ja.
Wir haben jetzt schon über Unternehmenswandel selbst gesprochen und welchen Teil die Contas KG an Unternehmenswandel spielen kann. Interessant wäre es für mich auch noch zu hören, welche kulturellen Phänomene gibt es denn 2019 und vielleicht auch noch die vergangenen Jahre, die in der Gesellschaft im Großen und Ganzen stattfinden, aber speziell auch auf Unternehmen einen Einfluss haben. Also ich denke da zum Beispiel, so Hashtag MeToo wäre vielleicht das bekannteste Beispiel. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das, sagen wir mal, das Nachbeben ist noch zu spüren. Ansonsten hatten wir die letzten Jahre auch noch Korruptionsskandale. Was hatten wir noch für kulturelle Ereignisse, die in Unternehmen einen Einfluss hatten?
Diese Trends, diese kulturellen Trends sind meistens entstanden, weil gewisse Menschen Mut entwickelt haben, Themen anzusprechen, besprechbar zu machen. Wir stellen fest, dass durch den Generationswandel jetzt die jüngere Generation müde ist von dieser problemfokussierten, zentrierten Sicht, die Welt zu sehen. Wenn man in so eine Problemparalyse kommt, wo man ständig sich überlegt, warum haben wir dieses Problem, dann fehlt uns die Energie, uns Gedanken zu machen, wie können wir aus dem Problem ein attraktives Ziel entwickeln und daraus auch eine Lösungsgemeinschaft. Das beste Beispiel sind aktivistische Kampagnen, die gerade entstehen, egal ob das politisch links oder rechts ist oder auch in der Mitte der Gesellschaft. Menschen fangen an, wenn nur noch über Probleme gesprochen werden und es gibt eben keinen wirklichen handlungsorientierten Lösungsfokus, sondern die Dinge werden mehr oder weniger jahrelang analysiert mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Wir haben eine unglaublich industrielle Analysekompetenz aufgebaut und wir haben eine so geringe Kooperationsintelligenz, Kompetenzen zu bündeln, um auch in einen wirkliche gemeinsame Lösungskanal zu kommen. Und jetzt passiert eben genau das, dass die jungen Menschen sich Themen rausgreifen, aber auch andere Gesellschaften und sagen, dieses Thema muss uns einen, um in eine Lösungskultur zu kommen.
Ist auch identitätsstiftend,
ja.
sich hinter diesem Problem zu versammeln.
Ja.
Ne?
Also hinter einem Problem sich zu versammeln, ist, glaube ich, deshalb so interessant und so komfortreich, weil man erstmal nicht Verantwortung übernehmen muss für die Lösung. Und diese Komfortsituation, da nicht rauszukommen in so eine Stretch-Situation, zu sagen, wie weit könnte ich mich denn auch mal in neue Verantwortungssituationen begeben, mit anderen gemeinsam, sieht man eben auch beim Thema Ökologie und Ökonomie. Wir haben vor 10 Jahren mit unserem Lead Green Ansatz die Überzeugung gehabt, dass wir nachhaltig Wandel führen müssen. Das heißt, unsere Metaprinzipien, wie zum Beispiel auch Vernetzung, ist heute in aller Munde. Wir glauben, das ist einer der wichtigsten auch Treiber, um in eine Lösungskultur zu kommen. Konkret am Beispiel, Sie suchen sich ein aktivistisches Team, was irgendeine Zukunftsfrage lösen soll und da ist es nicht entscheidend, aus welchem Bereich Sie kommen, welche Hierarchie Sie haben, welchen Status Sie haben, nein, überhaupt nicht. Wir wollen einfach wissen, wer hat Lust, Zukunft bei uns zu gestalten. Das mal so von der Frage auch, wie können wir auch aktivistische Entwicklungen in Unternehmen stärker umsetzen. Aktivismus heißt immer, ich tue etwas, ich handle, ich zeige, ich werde sichtbar, ich möchte für ein Thema stehen und dafür auch das Moment nutzen, um jetzt Lösungen zu entwickeln. Das ist dann der zweite Schritt. Und ich glaube, dass diese Transformation von einer problemorientierten in eine lösungszentrierte Zielkultur der große, große Schritt ist, auch jetzt in diesem Jahrhundert in den Unternehmen.
Also die MeToo-Bewegung, die ist in Deutschland ja voll eingeschlagen. Die wurde hierzulande sehr hitzig, sehr polemisch besprochen. Da kommt es doch in Unternehmen, in den Führungsetagen sicher auch zu Verunsicherung, vielleicht sogar zu Beängstigung. Wie geht man mit dem MeToo-Aufschrei aus Unternehmersicht um? Was meinst du?
Wenn ich mir mal vorstelle, Christian, du wärst jetzt Geschäftsführer einer Frankfurter traditionsreichen Bank und hättest das Interesse, würdest du mich fragen, Roald, ich möchte ganz gern das Thema MeToo zum Anlass nehmen, über unsere Kultur nachzudenken. Mhm. Lassen wir uns mal die Situation so gestalten, dann würdest doch du wahrscheinlich die erste Frage stellen, warum ist das überhaupt ein Thema für die Gesellschaft? Warum ist das ein Thema für die Menschen in den Unternehmen? Und dann werden wir weiter fragen, es sind gewisse Muster, Verhaltensmuster, Denkmuster. Wollen wir denn nicht generell uns überlegen, den Rahmen größer zu ziehen, zu sagen, was brauchen wir im Umgang miteinander, in unserer Haltung, in unserer Überzeugung, was uns Vertrauen gibt, stärkeres Vertrauen gibt, um mit weniger formalen Regeln uns nicht irgendwann sehr sperrig im Weg zu stehen. Der Reflex, jetzt spreche ich auch mal als Jurist, sehr schnell normative, also Regeln, Vorschriften zu verankern in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft, führt dazu, dass das Leben anstrengender wird. Es ist ein Ausdruck von Misstrauen, es ist ein Ausdruck auch von Schwere, auch von Verlust von Freiheit.
Ja. Veränderung ist anstrengend.
Veränderung ist anstrengend.
Veränderung kostet Kraft und
kostet
Zeit.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn Dinge besprechbar werden, da ändert sich ja auch ein Bewusstsein. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein CEO heutzutage auf seiner Agenda drei Dinge hat. Erstens, warum sollten bei mir und auch wozu und wofür Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Die Frage muss ich ganz klar beantworten können.
Ja.
Die muss auch ein Mitarbeiter morgens beantworten können, auch wenn das Unternehmen verlässt. Zweitens, wie wollen wir zusammenarbeiten, dass wir unser Leben, was wir haben, in unserem Unternehmen auch weiterleben können? Das heißt, wie wollen wir so zusammenarbeiten, dass die Lebenswerte, unser Menschsein in der Rolle des Mitarbeiters mit einer hohen, hohen Identität und auch Konkurrenz stattfindet. Und drittens, wir müssen uns auch klar sein, welchen Wert wir als Leistung wertschätzen. Wenn wir nicht wissen, wie aus Wertschätzung Wertschöpfung wird im Unternehmen, dann werden wir auch nicht wissen, warum ein Mitarbeiter an der Pforte uns vielleicht freundlich grüßen soll, wenn er nicht weiß, dass ein Lächeln sehr wohl was zu tun hat mit der Motivation, ins Unternehmen zu kommen.
Ja, ja. Also um auf das Beispiel zurückzukommen, ich bin jetzt CEO einer traditionsreichen Frankfurter Bank und ich kenne mich mit aktuellen kulturellen Entwicklungen nicht so gut aus. So MeToo, ich verstehe schon, was in der FAZ darüber steht, aber darüber hinaus, keine Ahnung. Also wie würdet ihr von der Contest da vorgehen, so einen CEO wie mich aufzuklären?
Das Erste wäre, wir würden auf keinen Fall dich aufklären wollen. Okay. Sondern wir würden erstmal bei dir anfangen und fragen, wo bei dir irgendwas im Leben wertvoll war. Was du aus deiner Sicht als wertvoll empfindest. Was hast du mit aus deiner Sicht Erfolg in Verbindung gebracht, was wertvoll war? Beschreib uns Situationen, die du erlebt hast in deiner Bank, die für dich in Erinnerung geblieben sind. Wo Menschen, Akteure, Inhalte, Kunden dir ein Gefühl gegeben haben, so stelle ich mir gefühlt meine Bank vor.
Ja.
Wir glauben, dass die Achtsamkeit, dieses Gespür, was passiert mit mir, wenn ich in einer sozialen Situation bin, auf was achte ich auch, in Zukunft den Weg weist, welche Werte für uns wichtig sind.
Ja. Ich versuche mal direkt auf die Frage zu antworten. Für mich waren, also ich habe nie in der Bank gearbeitet, aber wobei doch, ich habe mein Praktikum in der Bank gemacht, aber es zählt jetzt nicht. Für mich war zum Beispiel wertvoll, wenn ich etwas noch nicht konnte, das war aber meine Aufgabe, ich habe mich reingehangen, ich habe es gelernt, ich habe es geschafft und ich habe am Ende später gesehen, wow, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass das im Team funktioniert. Und in der Retrospektive habe ich dann gesehen, durch meinen Teil, den ich beigetragen habe, kamen wir zu so einem Ergebnis und wir sind alle happy mit dem Ergebnis. Das fand ich cool, das war wertvoll. Und das merke ich auch in meinem aktuellen Job zum Beispiel als Werbetexter in einer Agentur.
Man kann es gar nicht besser ausdrücken, Christian. Die Organisationswissenschaft hat in vielen Versuchen einfach jetzt auch festgestellt, dass wenn Menschen wissen, dass sie durch ein Engagement, ein persönliches Engagement ihrerseits, bei anderen Menschen was bewirkt haben, ja, dann ist das der größte Enabler oder Treiber für den inneren Antrieb und auch die Vorstellung, dass man von sich die beste Version seiner Persönlichkeit zeigen kann und darf. Das ist unser Grundansatz auch im Rahmen der innovativen Kommunikationsformate. Wie kann ein Unternehmen, was sich Zukunft vorstellen darf und soll, wie können dort die beteiligten Mitarbeiterteams, wie können die in Verbindung gebracht werden mit denjenigen, die die Leistungen empfangen oder wo die Leistung etwas bewirkt werden soll?
Ja.
Wie schaffen wir das? Wir nennen das so den kommunikativen Transferleistung, dass ein Mitarbeiter in einem Team zum Beispiel für eine Prozessoptimierung, wie kann so ein Mitarbeiter vermittelt bekommen, dass ein Kunde im B2B-Bereich eine andere Lebensqualität hat oder eine andere Wertqualität wiederum für seine Kunden. Da müssen wir, glaube ich, wirklich mehr soziale Innovation reinstecken, damit das genau eintritt. Wenn ich weiß, dass durch meine Leistung, durch mein Engagement beim Dritten eine Wirkung entstanden ist und die muss ich spüren, wenn ich das für mich nachvollziehbar machen kann, dann ist das die größten Ansporn, weiter die beste Leistung zu erbringen. Das ist sicherlich einfach im transaktionalen Business, im Konsumerbereich. Wenn ich zum Beispiel im Hotel arbeite oder im Gaststättenbereich und ich spüre, dass die Kunden mir sofort Rückmeldung geben. Aber im B2B-Bereich ist das die Aufgabe der Entscheider, sich zu überlegen, wie können wir unseren Mitarbeitern eigentlich ein Gefühl vermitteln, sichtbar, dass das, was sie jetzt ganz neu mutig auch gelernt haben oder sich engagieren, dass das auch dann bei unseren Kunden, was bewirkt das da? Was würden die denn sagen, wenn wir die einladen? Mhm. Und genau diese kollektive Selbstaufwertung, ja, in einem Lernprozess, mhm, das ist der größte Dopaminstoß für ein Unternehmen, zu sagen, ja, was wir da machen, das ist wirklich ein Beitrag, ein sinnvoller Beitrag und deshalb auch für mich mit einer hohen Identifikation verbunden.
Ja.
Findet aber überwiegend nicht statt.
Also helft ihr von der Contas den Unternehmen da auch so ein Stück weit oder den Mitarbeitern, würde die Metapher eher passen, dass ihr den Leuten den Spiegel vorhaltet, um zu sehen, hey, das seid ihr, das macht ihr? Oder würde es eher passen, dass ihr zeigt, hey, das ist das Ergebnis, das hochhalten und versuchen zu internalisieren, das können wir hervorbringen und das ist der Sinn unserer Arbeit?
Ja, wenn ein Vertriebsteam versteht, dass durch ihr Handeln das Wohlergehen der Kunden positiv beeinflusst wird. Ehrlich, authentisch, nachvollziehbar. Dann sind die bereit, auch ihr eigenes Verhalten zu verändern. Das ist die Transformationsformel. Wenn Sie nachweisbar den Hinweis bekommen, würden Sie in die Verpackung Ihres technischen Devices vielleicht noch eine Info für uns reinschreiben. In Kyrillisch, weil wir überwiegend russische Kunden haben. Dann wäre das sicherlich für uns sehr hilfreich und da würden wir uns sehr freuen. Deshalb glauben wir ja auch, ist dieses klassische lineare Denken nicht mehr zielführend. Wir brauchen diesen zirkulären Ansatz, um als Designer hier auch sehr schnell immer in diese kundenempathische Rolle reinzugehen. Es ist gar nicht so wichtig, das Handwerkszeug verstehen von Design Thinking und agilen Prinzipien. Wichtig ist, nicht Handwerker zu sein, sondern dem Unternehmen die Chance zu geben, wie hilft es uns, dass wir diese Erkenntnis gewinnen, dass jemand anderes von uns einen sehr, sehr hohen persönlichen Mehrwert hat. Wie können wir das lösen? Mhm. Und deshalb glauben wir auch, sind wir, wenn wir gefragt würden, was ist euer Wert, was ist das Value-Add oder Value-Add-On? Ich denke, dass wir Fragen entwickeln, die für den Einzelnen, aber auch für das Team und das Unternehmen als Ganzes eine große, große auch Kraft auslösen, um daran teilzunehmen, an dieser Fragestellung.
Ja.
Und das sicherlich auch dann mit transformationsinnovativen Know-how und Formaten, die eben nicht aus dem klassischen betriebswirtschaftlichen Verständnis kommen, sondern aus allen anderen Bereichen, dass man hier auch dann evolutionär die Organisation anpassen kann.
Ich weiß aus erster Hand von Leuten in meinem Leben, das sind in dem Fall eine Friseurin und eine Krankenschwester, dass sie es ein bisschen frustrierend finden, dass ihnen keine, nicht Wertschätzung in dem Rahmen entgegengebracht wird, die sie vielleicht bräuchten. Die empfinden die Menschen, mit denen oder für die sie arbeiten, doch oft als undankbar und haben das Gefühl, die werden als deren Arbeit wird als selbstverständlich hingenommen. Was ich sehr schade finde, weil man kann ganz deutlich benennen, was sie gemacht haben. Die Frisur hat sich so verändert. Oder der Patient in dem Krankenhaus, dem geht es so viel besser, weil die Schwester X oder der Pfleger X dem Patienten geholfen haben. Also eigentlich kann man sehr genau benennen, was eine Friseurin oder eine Krankenschwester machen, aber trotzdem leiden die, glaube ich, oft, also zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, an mangelnder Wertschätzung. Hast du eine Ahnung, wie man diesen Leuten vielleicht anleiten könnte, mehr Wertschätzung zu erfahren, mehr Zufriedenheit im Job? Hast du da Erfahrungen oder Überlegungen?
Wenn aus Wertschätzung Wertschöpfung im Unternehmen werden soll, dann ist es wichtig, dass wir Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die für uns Wertschöpfung generieren sollen. Menschen haben ein sehr genaues Gefühl, wie Aufmerksamkeit verteilt wird im Unternehmen. Und wenn man sich dann überlegt, welcher Wert, welche Leistung wird bewertet bei uns? Ist das ein Produkt? Ist das ein Nutzen? Ist das ein soziales Erlebnis? Ist das sichtbar durch ein Lob, durch eine Anerkennung, was sicherlich auch ganz anders genutzt werden sollte in Zukunft? Oder ist das auch eine Einladung, sich entwickeln zu dürfen? Bei den konkreten Beispielen, Liegt es daran, dass das Geschäftsmodell in meinem Friseur, hier geht es darum, dass vielleicht der Kunde oder auch der Chef sagt, naja, du musst eben der Kundin, dem Kunden in der halben Stunde oder Stunde die Haare schneiden oder die Haare modulieren. Würde der Geschäftsführer sich die Frage stellen, welchen Wert verkaufen wir eigentlich? Was ist der Wert, den der Kunde für uns mit einer hohen Wertschätzung anerkennt? Dann ist es nicht das Haarschneiden, sondern es ist das Gefühl, wie der Kunde, wenn er den Salon verlässt, wie er sich dort insgesamt fühlt, wie er sich mit seiner Identität von innen und außen wohlfühlt. Wenn das zum Thema gemacht wird, dass wir nicht mehr das Haare schneiden in einer halben Stunde verkaufen, in einer Stunde, sondern wir verkaufen Wohlgefühl. Und wie wir das machen, das ist eine Frage, die den Kunden gar nicht so interessiert. Dann verändert sich die Wertschätzung. Weil dann muss natürlich auch der Geschäftsführer genauso das Wohlgefühl verkaufen an seine Mitarbeiter. Was heißt Wohlgefühl für den Mitarbeiter? Damit er das Wohlgefühl auch an seine Kunden verkaufen kann.
Ja, ja. Ich glaube, dass man an dem Produkt selbst merkt oder sieht, wie sehr der Mensch dieses Produkt überhaupt herstellen wollte. Und das kann was Manifestes sein, aber auch etwas wie eine Dienstleistung. Also ich als Texter merke das zum Beispiel, ich sehe das oft, wenn jemand Lust hat, einen Text zu schreiben oder nicht. Und ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass jemand, der oder die wirklich ein gutes Auge für Haare hat, sieht, der Friseur, die Friseurin hatte nicht so Lust, das zu schneiden. Und da glaube ich, ist es vielleicht auch wichtig, an Mitarbeiter so ein positives Grundgefühl versuchen heranzutragen oder versuchen zu befördern, damit das auch in der Arbeit, die verrichtet wird, erkennbar wird.
Wenn ich weiß, warum ich etwas tun soll, das führt vielleicht zum Anfang zurück, dass Transformation beginnt mit dem Warum, mit dem Wofür, dass ich dann erst mir vorstellen kann, was muss ich dafür ändern, was muss ich dafür verändern. In der inhaltlichen Qualität, in der Art, wie ich das zusammen mit meinen Kollegen hinbekomme. Wie kann mir Technologie dabei nutzen? Mach mal das am Beispiel nochmal klar.
Ja, gerne.
Derzeit ist ja jeder deutsche Produzent im Maschinenbau oder im Anlagenbau oder auch im Werkzeugmaschinenbau begeistert von dem Geschäftsmodell, was es in der IT-Softwareindustrie und in der Medienindustrie passiert, dass man nicht mehr ein Produkt verkauft, sondern ich verkaufe nur den Nutzen, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel in einem Monat, angeboten bekomme. Dieses Subskriptionsmodell ist einer der aus Investorensicht auch und Eigentümer ein Risikoabsicherungsmodell, weil ich weiß, ich bekomme einen stetigen Fluss im Cashflow. Wenn ich mir jetzt vorstelle, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Filterhersteller Filter verkauft für die Industrie. So ein Filter kostet vielleicht 200 Euro.
Und Filter für was?
Ein Filter, der zum Beispiel die Luftqualität misst. Oder Und jetzt würden die mit uns ins Gespräch kommen und würden sagen, schauen Sie mal, in der Softwareindustrie gucken Sie zu Salesforce oder auch in der Medienindustrie zu Netflix oder Spotify, die verkaufen ihn oder Amazon Prime, die verkaufen nie ein Produkt, die verkaufen nicht den Filter. Was machen die? Die sagen, du kannst eben in einem Monat so viele Filme downloaden, wie du willst. Oder bei Prime, was auch immer. Was heißt das jetzt für einen Unternehmer, der sagt, das wäre eigentlich hochinteressant für uns im B2B-Bereich auch, von einem Produkt Geschäftsmodell in ein Subskriptions-, in ein Abo-Modell zu wechseln. Mhm. Dann müssten wir natürlich unserem Kunden sagen, bleiben wir beim Beispiel Filter, du bekommst von uns die Daten, die der Filter generiert, damit du weißt, wie ist die Luftqualität, wann musst du den Filter wechseln. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden da vielleicht 25 Euro im Monat verlangen. Der kostet uns aber nur im Einkauf vielleicht 200 Euro. Das heißt, wir könnten durch die Daten, die wir generieren, unser zukünftiges Geschäftsmodell vom Produkt in eine nutzenorientierte neue Welt transformieren. Als Beispiel, was heißt Transformation, weil wir etwas anderes wertschätzen, nämlich den Nutzen, nicht das Produkt. Und wenn der Kunde den Nutzen wertschätzt, weil er Informationen bekommt, damit seine Maschine sehr effizient und effektiv arbeitet, dann ist er gerne bereit, pro Monat für die Daten, die er bekommt, nicht für das Produkt zu zahlen. Man erlebt es gerade auch, Volvo macht eine starke Kampagne gerade, dass man eben auch ein Abo-Modell sich entscheiden soll, um mobil zu bleiben. Mhm. Porsche steigt da auch gerade ein, zum Beispiel Porsche, wenn sie 911er fahren wollen, zahlen sie 1900 Euro knapp, um die Möglichkeit zu haben, Pay-per-Use. Das heißt, es ist kein Leasingmodell, sondern sie können diesen Wagen nutzen, gebrauchen, auch wechseln. Mercedes fängt auch an, mit bestimmten Modellen zu arbeiten, von SUV zum Cabrio oder zu einer Limousine. Das heißt, sie überlegen sich, was wertschätzen wir in Zukunft für daraus entstehende Wertschöpfung? Oder nehmen Sie einen Druckmaschinenhersteller, verkaufe ich die Maschine, die dann die Druckerzeugnisse produziert, oder verkaufe ich im Monat nur die Nutzung und dann bekomme ich alle Dinge, die dazu notwendig sind und auch den Service und die Wartung?
Ja, ja. Ich glaube, da gibt es tolle Beispiele, tolle bekannte Beispiele, wie zum Beispiel ein Unternehmen wie Netflix. Klar sind das vordergründig Filme, Serien und Dokus, die Kunden bekommen, aber die Kunden bekommen die Unterhaltung. Das ist, was eigentlich dabei rauskommt. Und bei anderen Unternehmen wie Amazon über Amazon Prime oder Uber oder Lyft oder diese kleinen Elektroscooter hier überall, die verkaufen Bequemlichkeit.
Auch Entertainment, ja, Spaß.
Genau, Entertainment und Spaß. Man, vordergründig nimmt man sich natürlich erstmal nur so einen Elektroscooter, aber was dabei unterm Strich rauskommt für den Menschen, ist Bequemlichkeit. Ich muss nicht laufen, sondern ich habe das Ding vor dem Business Tower stehen und kann innerhalb von 5 Minuten zum Meeting in einem anderen Business Tower fahren, statt zu laufen, die U-Bahn zu nehmen oder ein Taxi zu nehmen.
Genau.
Also da vielleicht die Produkte oder die Services anders zu frame sozusagen. Mhm. Dass dem Kunden klar wird, hey, du hast davon noch mehr, nämlich das kann ein Lebensgefühl sein oder Annehmlichkeiten.
Ja.
Das ist nicht etwas bloß Materielles. Ne?
Genau. Wenn die Menschen wissen, dass unsere Kunden, die bisher eine Maschine verkauft bekommen haben, wenn die wissen, dass sie zukünftig Informationen, Daten von uns bekommen, dass sie ihre Ernte oder ihre Kunden besser bedienen können, dann sind Menschen auch bereit, sich zu verändern und zu schauen, wie kann das Wertversprechen verbessert werden. Es geht ja darum, in der digitalen Transformation, diese große Geschichte, die alle Unternehmen schreiben wollen, wie schreibt man denn so eine Geschichte? Und so eine Geschichte werden Sie nur erfolgreich schreiben, wenn Sie diese Frage beantworten können: Warum soll jetzt der Kunde von uns ein anderes Wertversprechen bekommen? Warum ist es überhaupt gerade jetzt möglich? Und dann muss ein digitaler Experte verständlich klar machen können, dass wir durch die Datenqualität für unsere Kunden mehr an Service, mehr an Ertrag generieren können, weil das Produkt an sich mehr oder weniger noch wichtig ist, aber mit den Sensoren, die wir ihm ausstatten können, bekommen wir eine ganz neue Datenwertökonomie. Und das verständlich klar zu machen, dann beginnt auch von der Denkstruktur, von den bisherigen Erfolgsmustern, unseren Überzeugungen auch dann der innere Veränderungsprozess. Und da sind wir sehr drauf fokussiert, diese Frage Verständnis, Wertversprechen und daraus folgend auch, jetzt müssen wir auch anders zusammenarbeiten. Jetzt brauchen wir eine adaptivere, vernetzte Teamstruktur, um einzelne Wertschöpfungsstufen technologisch zu lösen. Ich bin auch überzeugt, dass man hier viele Wege gehen kann. Das gibt schon aus unserer Sicht gewisse Erfolgsprinzipien auch in der Organisation, in der Umsetzung, auch kulturell. Und da würde ich vielleicht so abschließend auch vielleicht so 3, 4 Grundsätze als Thesen auch mal in den Raum stellen wollen. Das erste ist die Strategieentwicklung für die Zukunft ist heute eine Party, ein Festival, wo alle eingeladen sind mitzumachen. Indem man sich die Frage stellt, warum brauchen Kunden uns in Zukunft? In 5 Jahren, in 10 Jahren. Können wir uns da gemeinsam ein Bild machen? Und wie kann hier digitale Technik uns helfen, für unsere Kunden ein attraktives Bild an Wertversprechen zu generieren? Zweitens, wenn wir uns da überzeugt sind, dass wir das leisten können, dann glaube ich, müssen wir auch die Aufmerksamkeit auf die Frage stellen, was hat uns bisher geholfen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen, was können wir dafür nutzen und was müssen wir eben neu auch bewerten? Wo müssen wir neue Techniken, Kompetenzen, Einstellungen lernen? Drittens, wir müssen die Wertschätzung neu ausrichten, die Wertschätzung, die Anerkennung für das, was in einer Transitionsphase passiert. Das heißt, das Lernen muss anerkannt werden, nicht die finale Ergebnis-Produktsituation, sondern Sie haben 4 Stunden gelernt, wie Sie mit anderen zusammen eine Fragestellung gelöst haben oder lösen wollten, und das wird auch besprechbar gemacht. Und abschließend, glaube ich, auch ist es wichtig, dass man mit sehr erlebnisorientierten, modernen Coaching und sozialen Innovationen insgesamt den Mitarbeitern klar macht, dass ihr gemeinsam die Geschwindigkeit des Lernens und auch die individuelle Entwicklung nutzen könnt, um für euch auch die beste Version zu entwickeln.
Roald, ich glaube, das waren sehr gute Schlusspunkte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du mein Angebot angenommen hast, wieder einen Podcast zusammen zu produzieren. Ich wünsche dir und der Contest KG alles, alles Gute. Und wenn du magst, lass uns das gerne mal wieder machen.
Vielen Dank, Christian. Ja, ich glaube, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt auch so. Du bist ein Pionier und als Philosoph und hier auch innovativen Technologien aufgeschlossen. Du bist erfolgreicher Texter in Frankfurt, lebst in deiner Generation auch diesen ganz neuen Stil, wie man Wertschöpfung für Kunden generieren kann. Deshalb macht es auch Spaß, mit jemandem wie so dir authentisch auch zusammenzuarbeiten, heute, gestern, natürlich auch in Zukunft. Auch dir viel Erfolg.
Roald, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.